was wirklich zählt. Und dann die Frage, wofür entscheidest du dich? In unserem Gang durch das Lukas-Evangelium sind wir in Kapitel 10 angekommen. Und zwar werden wir heute Vers 38 bis 42 lesen. Entscheidungen zu treffen ist eine Gabe Gottes. Es ist ein Geschenk Gottes an unser Menschsein. Wir können deshalb Entscheidungen treffen, auch nach dem Sündenfall, weil wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Hängt mit unserem Menschsein selbst zusammen. Ja. Und die Bibel ist voll davon, dass Menschen herausgefordert werden, entscheide dich. Du sollst den rechten Weg gehen, die richtige Richtung einschlagen, das Falsche zu meiden, nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen, sondern Gott über alle Dinge zu lieben, die Lüge abzulegen und die Wahrheit zu sagen und so weiter. Selbstständig Entscheidungen zu treffen und auch treffen zu können, stellt uns in Verantwortung. Das heißt, wir müssen Antwort geben, warum wir dies oder jenes getan haben. Das müssen schon Kinder bei ihren Eltern. Warum hast du deiner kleinen Schwester die Buntstifte abgenommen? Wir müssen uns vor unseren Arbeitgebern verantworten, wie wir unsere Arbeitszeit zum Beispiel nutzen. Er darf fragen und wir müssen antworten, zum Beispiel, wieso wir uns entschieden haben, die Pause etwas länger auszudehnen. Und wir müssen uns selbstverständlich auch vor Gott, unserem Schöpfer, verantworten. Das heißt, Antwort geben auf die Entscheidungen, die wir in unserem Leben getroffen haben. Wenn im Endgericht Menschen nach ihren Werken beurteilt werden, spielt ganz deutlich ihre Entscheidung die alleinige Rolle. Da heißt es, Offenbarung 20, 12. Und ich sah die Toten, kleine und große, vor Gott stehen, und es wurden Bücher geöffnet, und ein anderes Buch wurde geöffnet. Das ist das Buch des Lebens, und die Toten wurden gerichtet gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben steht. Übrigens, in dieses Gericht hier kommen keine Jünger von Jesus. Er hat sie davon frei gemacht, indem er dieses Gericht für sie vorverlegt hat. Und zwar auf dem Hügel Golgatha. Da trug er dieses Gericht für sie, und so heißt es in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, und das heißt, wenn der Herr Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, dann heißt es, jetzt müsst ihr besonders zuhören. Ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Jedoch im Endgericht werden Menschen nach ihren Werken gerichtet. Und das heißt, dass sie zur Verantwortung gezogen werden, und zwar für ihre Taten, die sie so und nicht anders getan haben, die sich dafür entschieden haben, auch so zu leben. Natürlich mit all den Einschränkungen, die sie auch haben, durch Gesellschaft, Umwelt, eigene Fähigkeiten und so weiter. Und trotzdem haben sie einen Freiraum, um Entscheidungen zu treffen. Und heute geht es auch um eine Entscheidung. Dabei möchte ich dich und mich selbst in die Verantwortung stellen. Wir sollen gut überlegen und alles abwägen, um die rechte Entscheidung dann zu treffen. Wir sollten auf den hören, der die Norm ist, der die Vorgabe gibt, damit wir auch uns recht entscheiden können. Die Geschichte, um die es heute geht, ist bekannt. Und doch versucht sie so zu hören, als ob er sie zum allerersten Mal hört. Das heißt, seid gespannt und interessiert auf die Worte und Sätze. Versucht, alles mitzunehmen und es zu behalten. Hört auf das Wort Gottes, das gleich zu euren Ohren dringt. Wir, du und ich, wir leben nämlich davon. Ich lese den Bibeltext. Es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam. Und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach: Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ich habe diesen Abschnitt in drei Teile aufgeteilt. Diese sind auch sehr offensichtlich. Es geht um die Einleitung für die Geschichte, dann um die Situation selbst und dann zum Schluss die Bewertung des Herrn Jesus. Also Einleitung oder die Vorbemerkung. Da heißt es ja, es begab sich aber, als sie weiterreisten, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine Frau namens Martha nahm ihn auf in ihr Haus und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Nun, im Lukas-Evangelium beginnt der Herr Jesus in Kapitel 9, Vers 51, dass er sich auf dem Weg machte nach Jerusalem. Dort sollte er hin. Und da heißt es ja, es geschah aber, als sich die Tage seiner Wiederaufnahme, zwar in den Himmel, ja, darum geht's ja, erfüllt und er sein Angesicht entschlossen nach Jerusalem richtete, um dort hinzureisen. Wenn es hier heißt, dass er weiterreist, hier oben in Vers 38, dann heißt es immer, er reist weiter nach Jerusalem, dorthin, wo er gekreuzigt wird, dorthin, wo er seine Aufgabe erfüllt, dorthin, wo er für die Schuld der Welt stirbt und dorthin, wo er die Voraussetzung schafft, damit jeder, der an ihn glaubt, für Gottes Reich gerettet werden kann. Das Lukas-Evangelium hat ja 24 Kapitel. Und schon in Kapitel 9 geht es nach Jerusalem. Dieser Weg ist kein Freudenweg. Dieser Weg trägt eine Schwere in sich. Jeder Schritt, jedes Wort muss bedacht werden. Die Zeit ist bemessen. Man sieht schon das Ende. Weiterreisen heißt, dem Ziel näher kommen, dem Ziel der qualvollen Hingabe, aber auch der triumphalen Auferstehung und des Sieges. Hier wird von einem gewissen Dorf gesprochen. Wie heißt es? Das wird hier eben nicht gesagt, aber es werden zwei Schwestern genannt, die uns dabei weiterhelfen. In Johannes 11 werden sie wieder erwähnt und dabei auch ihren Wohnort. Da heißt es, es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester. Genau. Es ist also Bethanien. Ja, und wo liegt dieses Dorf? Bethanien liegt etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. So nahe ist der Herr Jesus mit seinen 12 schon gekommen. Was wird noch aus dem Bibeltext deutlich? Martha ist gastfreundlich. Sie nimmt den Herrn Jesus mit all seinen Jüngern auf. Insgesamt 13 Personen in ihrem Haus. Na denn. Den Herrn Jesus aufnehmen oder nicht aufnehmen, wird in der Bibel immer wieder erwähnt. Als der Herr mit seinen Jüngern durch Samaria reiste, geschah zum Beispiel Folgendes. Da sandte er Boten vor sich her, also der Herr Jesus. Diese kamen auf ihre Reise in ein Samariterdorf und wollten ihm die Herberge bereiten. Aber man nahm ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Aufnehmen oder nicht aufnehmen hat immer auch damit etwas zu tun, ob man mit der Person, ja, ob man sie haben möchte oder nicht. Ob man zu dieser Person ein engeres Verhältnis hat oder auch ein engeres Verhältnis haben will oder auch nicht. Eltern würden ihre Kinder sicher eher aufnehmen als jemand, mit denen sie nur kurz Kontakt hatten. Ja, auch die Bibelkenner unter uns wissen, dass das ewige Heil, die Gotteskindschaft, daran gekoppelt ist, ob wir Jesus in unser Leben aufnehmen oder nicht. In Johannes 1,11, da heißt es, Jesus, der kam eben in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Aufnehmen und mit ihm leben ist das Wichtige. Das ist angesagt. Und genau das wollte Martha. Tja. Sie hat die Initiative ergriffen und Jesus kam mit all seinen Mannen in ihr Haus. Sie nahm Jesus brutto auf, mit allem, was dazugehört. Sie hat nicht gesagt, Jesus, dich nehme ich, aber bitte verschone mich mit deiner Gemeinde. Ja. Verschone mich mit der Mehrarbeit, die ganzen hungrigen Mäuler zu stopfen. Dich will ich haben, aber nicht diejenigen, die du liebst. Nein, so dachte sie nicht. Der Herr Jesus und was zu ihm gehört, hatte Platz bei ihr im Haus. Kannst du da schon eine Anwendung für dein Leben sehen? Wer Jesus möchte, soll auch das, was mit ihm zusammenhängt, lieb gewinnen. Auch dann, wenn man darunter leidet, liebe Geschwister. Später haben Maria und Martha Jesus und seine Jünger nochmal eingeladen. Die kamen nochmal. Und sicher haben sie das getan aus großer Dankbarkeit. Dies steht in Johannes 12, 1 bis 6. Schauen wir mal, wenn wir Jesus aufnehmen, was auch kommen kann. Da steht, 6 Tage vor dem Passa kam Jesus, dann nach Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente. Ja, Martha wieder am Dienen. Gut. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Da nahm Maria ein Pfund echten, köstlichen Nardensalböls, salbte Jesus die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Da spricht Judas, Simons Sohn, der Ischariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet. Warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Ja, der Judas. Aber war das nur der Judas? Was steht im Matthäus 26,8? Als das, es geht um die gleiche Geschichte, seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu die Verschwendung? Jesus aufnehmen heißt auch seine ungehobelten und unsensiblen und seltsamen und sperrigen Jünger mit aufnehmen. Du gehörst ja auch dazu. Es sind deinesgleichen. Also, Martha hat den Entschluss gefasst, Jesus soll in unser Haus kommen. Wie geht's weiter? Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß. Die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Das ist doch die Höhe. Maria setzt sich zu den Füßen von Jesus und hört zu. Das hat die Welt doch nicht gesehen. Wer darf denn überhaupt einem Rabbi in dieser Weise zuhören? Das sind doch nur seine Schüler. Ja, und welches Geschlecht haben diese Schüler? Ausnahmslos Männer. So wie die 12 Jünger ja auch waren. Das ist unsere Kultur. Das ist unser Glaube. Unmöglich, was Maria sich hier herausnimmt. Muss nicht eine Frau, wenn so viel Besuch da ist, jetzt nicht in der Küche sein und das Essen vorbereiten? Sollen denn unsere Gäste hungern? Jetzt haben wir schon einmal Jesus in unserem Haus und sollen wir ihm und seinen Leuten es nicht so angenehm wie möglich machen? Das gibt's doch nicht. Maria sitzt und ich habe viel zu schaffen. Da muss sich etwas ändern. Ich gehe zu Jesus und fordere ihn auf, mal ein Machtwort zu sprechen. Es soll doch deutlich werden, dass man mich nicht alleine schuften lassen darf. Jesus, sag ihr, dass sie mir jetzt zu helfen hat. Sage ihr, dass sie gefälligst jetzt ihren Platz ausfüllen soll. Maria, wo ist dein Platz? Jetzt mal andersherum gefragt. Wo ist der Platz des Herrn Jesus bei der Martha? Schauen wir uns den Platz des Herrn Jesus bei der Martha an. Martha, auch wenn sie hier den Herrn Jesus aufgenommen hat, hat immer noch das Heft in der Hand. Martha wird ihrem Namen gerecht, der heißt Herrin. Vielleicht haben ihre Eltern schon sie als Kind mit dieser Eigenschaft gesehen und ihr diesen Namen gegeben. Martha bestimmt, was getan wird. So auch hier. Obwohl sie den Herrn aufgenommen hat, bestimmt sie, wo es lang geht. Sie sagt, worum sich der Herr kümmern soll. Sie sagt, was der Herr jetzt tun soll. Sie, so würden die Kinder sagen, ist die Bestimmerin. Ja, und der Herr? Der Herr soll doch das tun, was ich sage. Ich habe ihn ja eingeladen und jetzt soll er doch auch mir unter die Arme greifen. Das wäre doch ein sauberer Deal, oder nicht? Ich diene Jesus, und zwar so, wie ich es mir vorstelle, und Jesus dient mir, und zwar so, wie ich es mir vorstelle. Das ist doch okay, oder nicht? Und wenn Jesus das nicht tut, dann ist er ungerecht. Dann habe ich einen Grund, mich in eine Schmollecke zu setzen. Dann werde ich nicht mehr so dienen. So können manche Nachfolger von Jesus denken. Wisst ihr aber, was das heißt? Jesus ist nicht wirklich Herr in deinem Leben. Du kannst zwar Jesus einladen, aber er sitzt bei dir wie in einem Gefängnis. Er kann nicht regieren, sondern nur auf deine Wünsche reagieren. Sicher, du mühst dich ab und strengst dich an, und zwar mehr als alle deine Geschwister. Du hast mehr Zeit, Kraft und Geld investiert. Du bist bei den Freiwilligen immer wieder dabei. Und das ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, ist ja gut. Jesus ruft seine Jünger zum Dienst für ihn. Zu meinem Lieblingsvers gehört Epheser 2, 8 bis 10. Da heißt es, denn aus Gnade seid ihr errettet und durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Neben dem, dass wir aus Gnade gerettet wurden, wird hier betont, dass wir in Gottes Werken wandeln sollen. Dass wir die Werke, die Gott schon für uns vorbereitet hat, dass wir an diesen mitarbeiten sollen. Und zwar jeden Tag. Der treue Knecht, den der Herr lobt, der hat für ihn gearbeitet. Ganz klar. Und Paulus schreibt einmal in 1. Korinther 15, 10, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, jetzt kommt's, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ja, ich habe mehr gearbeitet als sie alle, jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Also auch Paulus macht deutlich, dass derjenige, der die Gnade Gottes erkennt, sich nicht darauf ausruht. Nach dem Motto, ich bin ja gerettet und jetzt lege ich mich aufs Sofa und warte auf die Entrückung. So nicht. Sondern er ist gerade angespornt, mitzuarbeiten, ja, mit dabei zu sein. Also Dienst für den Herrn ist so selbstverständlich wie das Ausatmen. Ich hoffe, ihr atmet nur aus. Ja. Aber es gibt ja nicht nur Ausatmen, sondern auch, genau, ihr wisst es. Und dabei kommen wir zu Maria. Denn wer ausatmen will, muss vorher eingeatmet haben. Wir haben gesehen, dass Martha, obwohl sie den Herrn aufgenommen hat, immer noch Herrin war. Wie ist das mit Maria? Als der Herr Jesus auch ihr Haus betritt, es gehört ja ihnen beiden, da nimmt Maria eine ganz andere Position ein. Sie ist nicht erst beschäftigt mit allem Möglichen, sondern was hat sie eigentlich mitbekommen? Sie hat mitbekommen, dass der Herr Jesus anfängt zu lehren. Hat sie ja gesehen. Er redet nicht über Alltagsgeschäfte oder wo es im Moment die Butter am billigsten ist, sondern er beginnt darüber zu sprechen, was wirklich wichtig ist. Es geht bei ihm nicht um Belangloses, sondern um Wichtiges. Wir wissen, er geht auf Jerusalem zu und ist schon sehr nahe gekommen. Die Jünger müssen von ihm noch vieles lernen und der Herr lehrte sie. Und wo ist nun der Platz für einen Jünger? Wenn Jesus spricht, dann muss für einen Jünger alles andere ruhen. Warum? Weil der Jünger den Herrn liebt. Und wen ich liebe, dem leihe ich mein Ohr, und zwar uneingeschränkt. Derjenige, den ich liebe, hat meine volle Aufmerksamkeit. Daran krankt unsere Zeit, dass wir uns mit vielem gleichzeitig beschäftigen und nicht uns auf den Moment konzentrieren. Maria tat es. Obwohl Martha herumwuselte, sitzt Maria ungeteilt vor Jesus und hört seinen Worten zu. Ich soll mal vorstellen. Ne? Die hat ja auch gewusst, die Martha, ja, die macht das und die kennen sich ja schon länger, wie das ist. Aber sie hat sich konzentrieren können. Da ist jetzt mein Platz. Ich höre zu. Heißt das, dass Maria faul war? Dass sie sich vor der Arbeit einfach drücken wollte und sagt, naja, ich setze mich jetzt mal hier hin? Nein, es hängt damit zusammen, weil sie den Herrn lieb hat, wie schon gesagt. Später zeigt sie ihre Liebe, indem sie ihn mit einem sehr teuren Öl einsalbte. Und das steht in Johannes 12,3. Da nahm Maria ein Pfund echter, köstlicher Nardensalböls, salbte Jesu die Füße und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Hier hat sie ein Jahresgehalt hingeschüttet, wie man es nennen will. Okay. Also in einem Moment wurde sie um ein Jahresgehalt ärmer. Sie wollte die Maria seine Worte hören. Sie wollte hören, was ihren Herrn und was auch sie betrifft. Sie wollte von ihrem Herrn lernen. Wie kostbar ist dir eigentlich Gottes Wort? Jesus wird so genannt. Er ist das Wort Gottes in Person. Und hier haben wir das Wort Gottes aufgeschrieben. Der Herr Jesus zeigt durch seine Person, wie Gott ist. Und hier in der Bibel können wir nachlesen, wie Gott ist. Wie sehr liebst du das Wort Gottes? Und was bringt dich davon ab, ungeteilt dem Wort Gottes deine Aufmerksamkeit zu schenken? Heutzutage gibt es die Behauptung, ich bin Jesusgläubig, aber nicht bibelgläubig. ich bin Jesus treu, aber nicht bibeltreu. Dabei gibt es gar keinen Unterschied, denn in der Bibel sind die Worte des Herrn Jesus aufgeschrieben. Ja. Und der Herr sagt selbst, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Anders geht es nicht. Der Glaube an Jesus muss sich ganz eng an die Heilige Schrift binden, sonst basteln wir unseren Pseudo-Jesus, den es überhaupt nicht gibt. Wer sitzt wirklich in deinem Leben auf dem Thron? Wem unterordnest du alles? Bist du es selbst mit deinen Aktivitäten, mit deinen frommen Aktivitäten? Oder kann und darf der Herr Jesus mitten in deinem Tun dich zur Seite nehmen und sagen, jetzt hör du mir einmal zu. Jetzt bist du still und beschäftigst dich mit dem, was ich dir sage. Maria setzte sich zu den Füßen von Jesus. Warum? Weil er lehrte. Sie setzte sich zu den Füßen von Jesus auch gegen die damalige Auffassung, dass das eine Frau nicht zu tun hat. Warum? Weil sie Jesus liebt. Und wer liebt, wie schon gesagt, der hört ungeteilt zu. Sie setzt sich zu den Füßen von Jesus und zwar auch noch aus einem weiteren Grund. Und dieser steht in 5. Mose 33,3. Gut. Dort wird von Gott Folgendes gesagt. Ja, er liebt das Volk. Alle seine Heiligen sind in seiner Hand. Und sie lagern zu deinen Füßen. Ein jeder empfängt von deinem Wort. Sie setzt sich auch zu den Füßen Jesu, weil eine Beziehung zwischen Gott und seinen Gläubigen besteht. Deshalb hören Gläubige ihrem Gott zu. Sie wissen sich in seiner Hand. Maria sitzt also auch zu seinen Füßen, weil sie weiß, dass der Herr auch sie liebt. Darf da in dieser Stunde die Arbeit mit dem Alltäglichen dazwischenkommen? Darf hier noch etwas anderes wichtiger sein? Nein, ganz sicher nicht. Der Prediger Salomo macht deutlich, dass alles seine Zeit hat. Da heißt es, zerreißen hat seine Zeit und flicken hat seine Zeit, schweigen hat seine Zeit und reden hat seine Zeit. Es gibt also die Zeit zum Flicken und die Zeit zum Reden. Es gibt aber auch die Zeit zum Arbeiten und die Zeit zum Zuhören. Es gibt die Zeit zum Ausatmen und die Zeit zum Einatmen. Jeder oder jetzt ist so für Maria ganz deutlich die Zeit zum Einatmen. Wenn Jesus spricht, geben wir ihm die Ehre, wenn wir zuhören. Wenn Jesus spricht, dann zeigen wir unsere Liebe, wenn wir zuhören. Wenn Jesus spricht, dann machen wir auch deutlich, wer wirklich das Sagen hat, wenn wir zuhören. Wenn Jesus spricht, dann werden wir gesegnet und gut für alles Weitere ausgerüstet, wenn wir ihm zuhören. Und wenn Jesus spricht, dann geht uns die Luft nicht aus, wenn wir zuhören. Wir werden dann erst fähig gemacht und für ihn zu arbeiten und uns auch für ihn zu investieren. Sehen wir jetzt noch die Bewertung. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Zuerst einmal sollen wir wissen, Jesus liebt auch die Martha. So heißt es ja auch im Johannesevangelium: Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Und weil Jesus Martha liebt, möchte er ihr helfen. Sie war ja noch so in ihrer eigenen Gedankenwelt. Sie dachte, die Maria, dieses faule Menschenkind, man soll sie an den richtigen Platz schicken. Sie hat jetzt mir zu helfen. Und Jesus, sorge du doch auch dafür. Aber der Herr Jesus spricht nun ganz anders, als Martha es erhofft hat. Er redet nicht zur Maria, sondern zur Martha. Und er nennt sie gleich zweimal hintereinander: Martha, Martha. Das heißt, er will hier ein Stoppzeichen setzen. Stopp, Martha, du denkst in die falsche Richtung. Ja. Du machst dir viel Sorge und Unruhe, das ist nicht nötig. Es geht jetzt nicht um Brotzeit. Es geht jetzt nicht um Betten machen. Es geht jetzt nicht um das Alltagsgeschäft. Wenn du Sorge und Unruhe hast, wohin sollst du eigentlich grundsätzlich gehen? Herr Jesus sagt ja: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und Gott lässt durch Petrus Folgendes aufschreiben: Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und Martha, ich bin da. Stopp, höre auf, Maria negativ zu bewerten. In deiner Sorge um die Nöte, die es tatsächlich gibt, ist aber nur eines Not. Alle Nöte, wie rechtzeitig essen, wie den Haushalt auf Vordermann bringen, wie eine gute Gastgeberin zu sein, alle Nöte treten zurück, und zwar hinter die Hauptnot. Die Hauptnot, das heißt, eines ist Not. Und was? Mir zuzuhören. Das hat Maria getan. Sie hat meine Worte aufgenommen. Sie hat sich daran erfreuen können. Sie hat sich daraufhin ausrichten können. Das gute Teil ist mir ungeteilt zuzuhören. Und dies soll nicht durch Einreden von Schuldgefühlen deinerseits genommen werden. Martha, du meinst, dass Maria sich an dir ein Beispiel nehmen soll? Martha, es ist genau umgekehrt. Hören kommt vor dem Tun. Genau. Dabei wissen wir, dass wer nur hört und nicht tut, der betrügt sich selbst, so sagt der Jakobusbrief auch. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Aber Hören kommt vor dem Tun. Wo ist dein Platz? Wo ist auch dein Platz, wo du dem Herrn ungeteilt zuhörst? Zusammenfassung. Wir haben heute über Folgendes nachgedacht. Der Herr Jesus ging mit seinen Jüngern nach Jerusalem, um dort die schwerste Aufgabe seiner Existenz zu erledigen. Das grausame Sterben am Kreuz für die Schuld der Welt. Sie sind nur noch 3 Kilometer von dort entfernt und wurden durch die Initiative der Martha in ihr Haus eingeladen. Dabei haben wir gesehen, dass wer Jesus einlädt, auch die mit einlädt, die mit ihm in Verbindung sind. Jesus ohne Gemeinde geht nicht. Wir haben dann bei Martha gesehen, dass man den Herrn Jesus zwar ins Haus einladen kann, aber dass der Herr nicht viel zu sagen hat. Er soll so funktionieren, wie wir wollen. Dies ist eine Gefahr, die wir sehen und der wir begegnen müssen. Trotz Marthas großem Einsatz war sie doch auf dem Holzweg. Maria zeigt, dass wenn der Herr spricht, man zuhören muss. Vom Herrn her soll man sich ausrichten lassen. Er ist der Hirte, der sein Schaf führt, der auch seine Jünger in den Dienst stellt. Die Frage für uns ist, wo ist der Platz, an dem der Herr Jesus zu dir sprechen kann? Wo ist der Ort, wo du ungeteilt auf den Herrn hören kannst? Wo du die Bibel lesen kannst und zu deinem Herrn betest? Denke darüber nach. Glaubst du, dass es bei dir nicht geht, dass du zu beschäftigt bist? Ich habe schon von gestressten Müttern gehört, dass sie diesen Ort immer wieder im stillen Örtchen fanden. Die Entscheidung liegt bei dir. Amen.